HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Das ist doch mal eine gute Nachricht, so kurz vor den Sommerferien. Mit dem neuen Schuljahr plant Hessen wieder kompletten Präsenzunterricht für alle Schüler ohne Abstandsregeln. Geplagte Eltern und auch Schüler, die sich nach einem Alltag mit den Freunden sehnen, sie alle dürfen sich auf die Zeit nach den Sommerferien freuen. Die Grundschüler sind jetzt schon seit einer Woche ohne Abstandsregeln wieder zurück und jetzt sind auch noch die Infektionszahlen rückläufig. Das alles war der Grund für Kultusminister Lorz heute zu verkünden, dass, wenn das so bleibt, Schule ab August wieder ganz normal funktionieren kann. Meine Kollegin Dagmar Fulle hat mit Wiesbaden-Korrespondentin Heidi Radwillers darüber gesprochen, wie genau das Konzept denn nun aussieht.
Das Konzept ist im Grunde genommen genauso wie bei den Grundschulen. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler aller Schulformen sollen nach den Sommerferien wieder täglich zurück an die Schulen, möglichst umfassend und im üblichen Klassen- oder auch Kursverbund. Und dafür wird das Abstandsgebot von mindestens 1,50 Meter Abstand in den Klassenräumen aufgehoben. Ansonsten sollen aber die normalen Hygieneregeln weiter gelten, Maskengebot und Abstandsgebot auch außerhalb der Klassenräume gelten. Und außerdem versucht man die Durchmischung der einzelnen Lerngruppen zu begrenzen, soweit es geht. Das heißt aber auch, dass einzelne Fächer vielleicht eben nicht so wie gewohnt angeboten werden können, wie zum Beispiel Religion. Da sind ja, sagen wir mal, alle Katholiken aus einer Klassenstufe in einem Verbund zusammen für diese Religionsstunden. Und da sagt man eben schon jetzt, das wäre zu viel Durchmischung, das soll es so nicht geben. Man arbeitet da an Lösungen. Also da merkt man schon, dass der Unterricht nach den Ferien auf keinen Fall so sein wird wie in der Zeit vor Corona. Aber man möchte sich dem annähern und natürlich auch insofern, dass man sagt, alle Schülerinnen und Schüler und die Lehrerinnen und Lehrer, die müssen dann auch wieder zum Präsenzunterricht, es sei denn, sie haben ein individuelles Attest vom Arzt.
Das ist nun ein Konzept, also ein Plan. Frage ist, wie sicher ist es, dass dieser Plan am Ende dann auch vollständig umgesetzt wird?
Tja, das ist die große Frage. Also jetzt sind ja die Infektionszahlen gerade niedrig in Hessen. Und wenn das so bliebe, dann sieht es wahrscheinlich gut aus, dass man die Schulen so aufmachen kann. Aber es gab ja kürzlich eben erst weitgehende Lockerungen. Zum Beispiel seit Anfang letzter Woche sind die Grundschüler ja wieder ganz an die Schulen zurückgekehrt mit Verzicht auf das Abstandsgebot. Die Sommerurlaube stehen jetzt bevor, die Schwimmbäder haben wieder aufgemacht. Zwar alles mit Beschränkungen, aber ob sich das möglicherweise alles auf die Infektionszahlen auswirken wird und die dann wieder ansteigen. Das wird man eben sehen müssen. Von daher hat Kultusminister Alexander Lorz auch noch mal ganz deutlich gesagt, man wird im August jetzt erst noch mal schauen müssen, wie sich die Lage entwickelt, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Und dann wird man noch mal schauen müssen, ob man die Schulen wirklich so aufmachen kann, wie man es jetzt plant. Denn klar sei, man wolle eben die Schulen natürlich nur dann öffnen, wenn das nach Ansicht von Gesundheitsexperten eben vertretbar sei.
Vertreterinnen und Vertreter der Schulleitungen und der Eltern- und Schülerschaft haben da mit am Verhandlungstisch gesessen, als dieses Konzept ausgearbeitet wurde. Gab es da auch Einwände oder größere Diskussionen, Debatten?
Also die gab es definitiv. Ist sicherlich gut, dass man Vertreter von Eltern, Lehrern und auch Schülern mit an den Tisch geholt hat. Auch die Schulleitungen waren mit dabei. Das war schon mal ein guter Zug, war vorher manchmal anders. Da gab es viel Stress und Ärger drum. Die Einwände, die bleiben im Grunde genommen gleich. Da stehen sich zwei Blöcke gegenüber. Die einen, die eben sagen, es sollen möglichst schnell möglichst viele Schüler zurück an die Schule, weil eben dieser Bildungsschaden durch diese monatelange Homeschooling-Phase, der ist zu groß. Die Eltern waren überfordert, die Schüler waren überfordert und man sagt, das kann man so einfach nicht mehr weitergehen lassen. Da muss man einen anderen Kurs fahren. Und die anderen, die kritisieren eben gerade eine vielleicht zu schnelle Öffnung und sagen, Mensch, ohne Abstandsgebot, das ist so gefährlich für die Schüler, auch für die Lehrer. Da riskiert man ja am Ende wieder neue Schulschließungen. Das heißt, man sieht, das ist hier sehr gegensätzlich, aber man sieht auch, der Druck, die Schulen wieder ganz zu öffnen, der ist sehr, sehr groß geworden in den letzten Wochen. Und das zeigt ganz deutlich der Kurs, den auch der Kultusminister hier in Hessen fährt.
Wiesbaden-Korrespondentin Heidi Radwillers war das über die Schule, die in Hessen nach den Sommerferien vollen Präsenzunterricht ohne Abstand plant. Der Streit um das hessische Corona-Hilfspaket ist heute Nachmittag in eine neue Runde gegangen. Im hessischen Landtag ging es um eine Aussetzung der Schuldenbremse. Die verbietet ja eigentlich die Neuverschuldung, ist aber in Corona-Zeiten kaum durchzuhalten. Und deshalb steht sie zur Disposition. Da wurde heftig gestritten heute im Landtag mit klaren Fronten. SPD, FDP gegen die knappe schwarz-grüne Mehrheit, die eben diese Schuldenbremse lockern will. Unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist hat diesen erbitterten Schlagabtausch für uns beobachtet und meine Kollegin Katrin Schmick hat ihn gefragt, was stört die Opposition an den Plänen der Regierung? Es geht doch um milliardenschwere Corona-Hilfen, die allen zugutekommen sollen.
Ja, aber müssen es 12 Milliarden Euro sein? Das ist die erste Frage, die sich vor allem SPD und FDP stellen. Die zweite entscheidende Frage ist, was macht dann die Regierung mit dem Geld? Vielleicht alles Mögliche, nur nicht Corona. Und bisher ist die Regierung ja noch angewiesen auf die Opposition. So sehen es die Abstimmungsregeln vor. Es gibt die Schuldenbremse, die kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit gelockert werden. Es gibt aber ein höchst interessantes Hintertürchen bei dieser Abstimmungsregel. Diese Zweidrittelmehrheit kann mit einfacher Mehrheit abgeschafft werden. Und das wollen die Regierungsfraktionen jetzt auch tun, um eben nicht auf die Stimmen der Opposition angewiesen zu sein. Es geht also um eine heikle, manche sagen um eine etwas seltsame Verfahrensregel. Das hört sich sehr abstrakt an, könnte aber Folgen haben für die Corona-Hilfen in Hessen.
Gucken wir noch mal kurz auf diesen Posten. 12 Milliarden Euro, das ist viel Geld. Ist das denn wirklich da oder ist das nur eine Option? So hoch können wir gehen, wenn die Krise andauert?
Genau so ist es. Die Beamten im Finanzministerium können bei den Banken anrufen und sagen, wir brauchen Geld zum Beispiel für die Unterstützung von Gastronomie oder für den Ausbau der Kliniken. Das sind Kreditermächtigungen, so nennt man das. Die laufen bis zum Jahr 2023. Man kann sie nutzen und da sagt eben die Opposition, interessant, das Jahr 2023, ist das vielleicht doch nur eine Wahlkampfschatulle für Schwarz-Grün. Dagegen wehren sich natürlich die Regierungsfraktionen, aber die Wellen hier in Wiesbaden schlagen hoch.
Streit um verfassungsrechtliche Fragen rund um die Corona-Hilfen, eine heftige Debatte heute in Wiesbaden, beobachtet von unserem Landtagskorrespondenten Andreas Meyer-Feist. Tag 3 im Lübcke-Prozess heute und wieder stand ein Video im Mittelpunkt. Das Video zeigt die Vernehmung des Hauptangeklagten Stefan E. und seine Schilderung der Ereignisse in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019 auf der Terrasse des Hauses von Walter Lübcke. Das ist das zweite Video, das in dem Prozess nun gezeigt wird. Im ersten hatte Stefan Ernst ja die Tat gestanden. Gerichtsreporterin Heike Borufka beobachtet den Prozess für uns. Was schildert der Hauptangeklagte? Klagte denn nun in diesem zweiten Video?
Es ist die Version vom Unfall, also davon, dass Markus H., der Mitangeklagte, der eigentliche Täter war, dass sie beide geplant hätten, Walter Lübcke einzuschüchtern. Vom Denkzettel ist da die Rede. Und ja, dann seien sie nachts losgezogen, hätten die Nummernschilder vorher gewechselt und sich von zwei Seiten angeschlichen auf die Terrasse von Walter Lübcke. Es habe einen Wortwechsel gegeben, Lübcke soll gesagt haben, verschwinden Sie, und dann habe sich der Schuss aus Versehen aus der Waffe von Markus H. gelöst. Stefan Ernst erzählt in diesen vielen, vielen Stunden auch, dass sein früherer Anwalt an seinem ersten Geständnis schuld sei. Der hätte ihn massiv unter Druck gesetzt, hätte gesagt, dass er Markus H. raushalten solle. Und am Ende sagt dann Ernst, heutiger Anwalt, auf die vielen bohrenden und zweifelnden Fragen der Ermittlungsrichter und des Oberstaatsanwalts, dass Ernst Märtyrer werden wollte und er erzählt was von Ehrenkodex.
Wie glaubwürdig schätzt du diese zweite Aussage ein?
Ich glaube, die ist überhaupt nicht glaubwürdig. Jedenfalls hat ihm dort in diesem Vernehmungsraum offenbar keiner geglaubt. Also, er erzählt ja in der ersten Vernehmung, es war Mord. Dann macht er in dieser Vernehmung einen Unfall draus. Wenn es tatsächlich ein Unfall war und er gestehen sollte, wie ihm das der Anwalt angeblich geraten hat, warum gesteht er denn dann einen Mord und nicht den Unfall? Und warum fahren sie mit falschen Kennzeichen hin, sind aber nicht vermummt? Das ergibt eigentlich nur einen Sinn, wenn man jemanden töten möchte, also wenn es hinterher keine Zeugen mehr gibt. Lübcke hätte sie doch möglicherweise erkennen können. Und warum putzt er, wie er das sagt, hinterher die Waffe? Das ist doch das wichtigste Beweisstück. Also, das klingt alles ziemlich unglaubwürdig. Und wenn man die beiden Videos gesehen hat, dann hat man in dem ersten einen ganz, ganz anderen Menschen erlebt.
Gab es darauf schon Reaktionen im Gerichtssaal auf dieses zweite Video?
Ja, es gab schon in dieser Vernehmung ganz klare und unüberhörbare Reaktionen. Die härteste für Stefan Ernst war sicherlich die, dass ihm der Haftbefehl weiterhin auf Mord ausgestellt ist, weil ihm der Ermittlungsrichter nämlich da schon nicht geglaubt hat. Er hat ihm nach den rund 4 Stunden gesagt, das überzeuge ihn überhaupt nicht, da sei so viel Unwahres. Und im Gerichtssaal hat sich der Anwalt der Familie Lübcke heute geäußert. Er hat gesagt, dass er die Unfallversion für eine glatte Lügengeschichte halte und dass die Aussage gekünstelt gewesen sei. Ganz anders als die erste, die sei ehrlich, die sei authentisch und erlebnisbasiert gewesen. Da hätte Stefan Ernst tatsächlich glaubwürdig gewirkt.
Es bleibt also spannend. Im Prozess um den ermordeten Regierungspräsidenten Lübcke insgesamt 30 Verhandlungstage sind angesetzt. Heike Borufka beobachtet den Prozess für uns. Auf einer Teststrecke in Offenbach wird ein Asphalt erprobt, der helfen könnte, die Folgen des Klimawandels zu mildern. Entwickelt hat ihn ein ortsansässiger Unternehmer. Der Straßenbelag speichert viel Regenwasser, das dann verdunsten kann. So ließe sich die sommerliche Hitze in der Stadt ein wenig erträglicher machen. Unser Reporter Wolfgang Hettfleisch hat sich das Experiment mal genauer angeschaut.
Ein Baggerfahrer bringt sein Gefährt in Position. Dann kippt die Schaufel nach unten. Wasser ergießt sich auf die helle Fahrbahn und ist sofort wieder verschwunden. Denn der Belag, der an einem nur 25 Meter langen Abschnitt der oberen Grenzstraße in Offenbach erprobt wird, ist was Besonderes. Er nimmt nicht nur schnell Wasser auf, er speichert es auch. Lutz Weiler, Inhaber einer Offenbacher Straßenbaufirma, hat diesen speziellen Asphalt selbst entwickelt.
Bei einer geschlossenen Fläche verdunsten maximal 10% des Regenwassers. Hier reden wir von 50%, die wieder verdunsten. Durch diese Verdunstung entstehen Wolken. Diese Wolken beschatten die Erde wieder und 30 bis 50 Kilometer weiter regnet es wieder ab.
Der Trick dabei, dieser Asphalt enthält Vulkangestein. Weil das porös ist, kann Wasser schnell eindringen und gut gespeichert werden. Auf der kurzen Teststrecke am Offenbacher Buchhügel wird nun erprobt, ob der Straßenbelag auch alltagstauglich ist. Ein Ingenieurbüro begleitet den Langzeitversuch. Auch die Offenbacher Stadtwerke sind mit an Bord. Man werde genau hinschauen, was sich auf der Fläche tut, sagt Thomas Möller, Leiter der Abteilung Straßenunterhaltung.
Wie verhält sie sich? Wie entwickelt sich die Oberfläche strukturmäßig, farblich, das Wasseraufnahmevermögen? Wie verhält sich die Fläche in Bezug auf Frost? Und ich denke mir, in 3 bis 5 Jahren kann man schon eine Aussage machen, das ist dauerhaft möglich, ja oder nein oder unter welchen Umständen.
Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten für den Asphalt von Lutz Weiler. Dass er sich dem Thema Klimawandel zugewandt hat, verdankt der Unternehmer übrigens seiner Familie.
Ich habe mit meinen Töchtern diskutiert über Friday for Future und die ältere meiner Töchter, die hat einen Abschluss in erneuerbare Energien. Und die hat natürlich ein viel größeres Wissensfeld am Anfang gehabt wie ich. Das mag man als Vater nicht unbedingt so auf sich sitzen lassen.
Also hat sich Weiler ins Thema eingelesen, Tag für Tag, fast 2 Jahre lang. Und er hat überlegt, was er konkret tun kann. Heraus kam der Straßenbelag, den Weiler nun als Patent schützen lassen will. In einer Fahrtrichtung der oberen Grenzstraße ist der Abschnitt mit dem hellen Belag schon fertig. In der Gegenrichtung können die Offenbacher dann ab Ende dieser Woche drüber fahren.
Ein neumodischer Straßenbelag soll dem Klimawandel strotzen und wird in Offenbach gerade ausprobiert. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alle News aus Hessen gibt es auch immer auf hessenschau.de.